Sie vertreten ja die These einer Feminisierung von Streiks. Was bedeutet denn das, die Feminisierung von Arbeitskämpfen oder aber von Streiks? Was verstehen Sie darunter?
Also wenn man es jetzt eng fasst, einfach mal die Tatsache, du hast es vorhin schon gesagt, die Tatsache, dass Frauen zunehmend selbstbewusst, offensiv und auch quantitativ zunehmend an Arbeitskämpfen in der Bundesrepublik und aber auch weltweit, muss man sagen, beteiligt sind. Also das ist einfach nur, dass Frauen mehr stärker ihre Rechte einfordern und auch offensiver einfach ihre Arbeitsbedingungen zum Thema machen. Was es dann aber bedeutet, vielleicht nur sowas, was es bedeutet, diese Feminisierung von Streiks, das ist ja eine viel größere Frage, ja, für Gesellschaft, für Gewerkschaften etc.
Wenn wir auf diese Bedeutung schauen, dann schwingt da ja mit, dass sich dadurch auch Arbeitskämpfe verändern, wenn sich mehr Frauen beteiligen, einfach dadurch, dass ja noch andere Interessen mit da eine Rolle spielen, sei es beispielsweise Fokus mehr auch auf Care-Arbeit zu richten, würde mir jetzt dabei einfallen. Das heißt, inwiefern hat sich denn dadurch der Arbeitskampf durch eine stärkere Präsenz weiblicher Beschäftigter schon verändert oder was sind die Potenziale, die Sie darin noch weiterhin sehen?
Ja, also zunächst mal, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein oder Frau auch muss vorsichtig sein, wenn man sagt, Frauen haben andere Interessen, weil im Grundsatz erstmal sind sie natürlich genauso erwerbstätige wie Männer und die Interessen sind im Grundsatz relativ ähnlich, ja, eine adäquate Bezahlung, gute Arbeitsbedingungen, eine Verkürzung der Arbeitszeit etc. Also da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass Frauen so andere Interessen haben, aber wir haben eine Gesellschaft und auch eine Erwerbsarbeitslandschaft, in der Frauen eben an anderen Orten erwerbstätig sind und auch von einem anderen Hintergrund. Also sie leisten immer noch einen Großteil der Haus- und Familienarbeit, der unbezahlten Arbeit. Und sie sind eben in Arbeitsbereichen tätig, die stärker auf so eine klassisch weibliche Rolle auch zugeschnitten sind. Also in den ganzen Care-Bereichen, Krankenhäusern, in der Kinderbetreuung, in der Altenpflege etc. Insofern haben dort die Beschäftigten, man kann es auch neutral formulieren, die eben ganz häufig weiblich sind, andere Interessen als in klassischen Produktionsbereichen und auch die Vereinbarkeit sozusagen von Erwerbsarbeit und ja nicht bezahlter Reproduktionsarbeit evoziert andere Interessen als eben Männer, die immer nach wie vor nicht so stark irgendwie zu Hause bei der unbezahlten Arbeit engagiert sind, als sie Männer eben im Schnitt haben. Das andere ist sicherlich, dass wir ja nach wie vor ja mehr oder weniger starke geschlechtsspezifische Hierarchien in unserer Gesellschaft haben, und zwar sowohl in Familie als auch am Arbeitsplatz. Also man gibt immer diese Formel, je höher die Position, desto wahrscheinlicher, dass da ein Mann sitzt, ne? Das heißt, Vorgesetzte sind nach wie vor männlich, der Ehemann hat ja doch oft immer noch mehr zu sagen als die Ehefrau. Also Frauen sind eher in einer niedrigeren sozialen Hierarchieposition im Präsent. Und das heißt, dass sie, also Streik ist ja eine Revolte im Alltag. Ja, man muss aufbegehren gegen die Vorgesetzten, ganz konkret gegen den Ehemann, der erwartet, dass man jetzt heute Abend auch abspült und so. Also das heißt, Frauen brauchen vielleicht ein bisschen ein Mehr an Mut im Alltag, um solche Arbeitskämpfe zu führen. Aber sie haben ihn eben auch zunehmend. Ja, und weshalb das Ganze dann doch auch andere Auswirkungen hat als Männerarbeitskämpfe ist eben genau dieser geschlechtsspezifische Aspekt. Streiks sind Revolten von Frauen an konkreten sozialen Orten, auch nicht nur gegen kapitalistische Verhältnisse oder gegen Lohnarbeitsverhältnisse, sondern auch gegen Geschlechterhierarchien. Und das macht sie schon zu einem anderen sozialen Phänomen, als männlich geprägte Streiks sind.
Im kollektiven Gedächtnis, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die Geschichte von Arbeitskämpfen zunächst schauen, ist ja die Geschichte ja vor allem in der Frühzeit des Kapitalismus stark männlich geprägt. Also die Geschichte von Arbeitskämpfen, so schreiben Sie das auch. Und Frauenstreiks, da ist das Forschungsdefizit doch recht groß. Und wenn man jetzt in Ihre Broschüre reinliest, dann führen Sie beispielsweise aber als Beispiel dafür, dass es diese Streiks gegeben hat, an den Weberinnenaufstand von 1844. Aber vor allem gehen Sie auch auf den Krimmitschauer Streik der Textilarbeiterinnen von 1903 bis 1904 ein, an dem sich 80-90% der Streikenden, also das waren Frauen. Das heißt, wenn wir genau uns vielleicht näher mit dieser Geschichte von auch weiblichen Arbeitskämpfen beschäftigten, was sind das für Geschichten oder Beispiele, die bislang so Ihrer Auffassung nach unterbeleuchtet sind?
Ja, also zunächst muss man sagen, wir wissen ja eigentlich gar nicht wirklich, welche Rolle Frauen in Arbeitskämpfen im 19. Jahrhundert gespielt haben, weil sogar die Quellen, mit denen die HistorikerInnen arbeiten, ja häufig nicht geschlechtsspezifisch sind. Das heißt, da ist von Arbeitern die Rede und ob das nun Männer oder Frauen waren, das kann man häufig ganz schwer im Nachhinein rekonstruieren. Und daher kommt auch dieses sehr männliche Bild des streikenden Arbeiters, ja, das sich in auch also kulturellen Repräsentationen, also in Romanen oder sowas aus der Zeit wiederfindet. Also erstmal dieser Hinweis, ja, welchen Anteil da Frauen eigentlich hatten, lässt sich ja schwer erstmal, muss noch rekonstruiert werden, so möchte ich es eigentlich sagen. Und dann ist es aber so, dass wir es für einige Teilbereiche, es gibt ja nun feministische Forschung auch in der Geschichtswissenschaft schon lange, gibt es sozusagen Versuche, auch Frauenstreiks sichtbar zu machen im Nachhinein und diese auch zu untersuchen. Und da muss man sagen, naja, Frauen haben früher auch schon in Tätigkeitsbereichen gearbeitet, in denen die Löhne extrem niedrig waren, die Arbeitszeiten extrem lang. Die Frauen waren damals, also das unterscheidet sie von heute, in der Regel als Un- und Angelernte beschäftigt, also hatten eine geringe Arbeitsmarktmacht und waren auch in den Gewerkschaften, muss man mal sagen, historisch ja teilweise sogar gar nicht zugelassen, ja, wenn man über das 19. Jahrhundert spricht. Also hatten eine wesentlich prekärere Position als Lohnarbeitende, als die Männer. Dass deswegen ihre Streiks in der Textilindustrie beispielsweise oder auch die Tabakarbeiterinnen, ja, wie soll ich sagen, vor allem im Grunde eine Rebellion oft gegen Überausbeutung war. Ja, also im Vergleich zu den Männerstreiks häufig weniger organisiert, in der Gesellschaft auch ja gar nicht so verankert. Ja, also und eben ja im Grunde aus einer radikalen Defensivposition geführt. Das kann man sich gut vorstellen und ist im Grunde auch das Ergebnis einschlägiger Forschungen. Nichtsdestotrotz gab es diese Kämpfe in wesentlich größerem Umfang, als uns heute gemeinhin bewusst ist.
Haben Sie da vielleicht Beispiele für uns für Streiks, die bislang noch nicht als auch mit von Frauen geführt ins Gedächtnis eingegangen sind?
Also ich kann jetzt nicht die Geschichtsforschung entlarven, ich bin ja keine Historikerin, ja. Aber zwei, wie gesagt, sehr bekannte Beispiele hast du ja schon gesagt oder haben Sie ja schon gesagt, nämlich der Weberinnenaufstand, ja, der immer als Weberaufstand zitiert wird und auch dieser ja wirklich sehr, das war in der damaligen Zeit war der Streik der Textilarbeiter, wie es hieß, in Crimmitschau, eine sehr grundlegende Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit, also wo beide Seiten, ja, die Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände im Grunde ihre deutschlandweiten Machtressourcen in den Konflikt geworfen haben. Und dass das so ein stark, also im Grunde ein Streik von Frauen war, ja, ist in der Gedenkgeschichte auch weithin, wird häufig unterschlagen. Das wären so zwei Beispiele, aber es gibt zwei schöne Studien, eine aus der USA, eine aus Frankreich, wo eben Historikerinnen eine große Zahl an Kämpfen, also als Gräf feminin, ja, sagen die französischen weibliche Streiks, unter die Lupe genommen haben. Und ich habe schon gesagt, also vor allem im Bereich der Textilarbeit, ja, wie die Weberinnen, wie die Crimmitschauer Textilarbeiterinnen, das war ja eine Frauenindustrie. Und natürlich gab es da Arbeitskämpfe, und zwar nicht wenige und häufig und ständig. Oder auch die Tabakindustrie, wo die Frauen ja die Zigarren gerollt haben. Also war auch eine klassisch weibliche Tätigkeit. Also es gibt viele Beispiele, nicht nur die zwei, die wir jetzt da gerade genannt haben.
Und wenn wir uns da ja anschauen, was es in der Geschichte für Arbeiterinnenaufstände gab oder vielleicht auch in der Gegenwart, dann stellen Sie da in der Broschüre auch fest, dass es auf internationaler Ebene besser bestellt ist zur Erforschung von Frauenstreiks oder der Rolle auch von weiblichen Beschäftigten im Streik und der Feminisierung von Streik. Etwa wenn es um zum Beispiel rebellische Wanderarbeiterinnen in China geht oder Gewerkschaftskämpfe in asiatischen Textilfabriken. Was macht denn da diesen Unterschied aus, dass es da auf internationaler Ebene noch mal ganz anders bestellt ist um so einen Forschungsstand?
Also ob es jetzt so viel besser bestellt ist, das weiß ich gar nicht. Ja. Also klar, in den USA gibt es eine starke feministische Tradition auch in der Sozialwissenschaften. Aber es ist auf internationaler Ebene unübersehbar, das Phänomen, dass Frauen massenhaft tatsächlich Streiks durchführen. Also eben vor allem in der Textilindustrie beispielsweise wieder. Also in Kambodscha gab es auch einen Riesenstreik, vor allem von Frauen für eine Erhöhung der Mindestlöhne. Also es kehrt immer wieder. Also wie gesagt, Textilindustrie ist so ein Schwerpunkt. Aber auch China, die ganze Elektronikindustrie beispielsweise, ist ja auch eine stark feminisierte Industrie. Und China hat ja riesige Arbeitskonflikte momentan. Und in den Weltmarktfabriken, das weiß man seit langem, werden junge Frauen vor allem geschätzt als gut ausbeutbare, willige, in aller Regel Arbeitskräfte, die aber in der zweiten Generation, also wenn sie dann sich auch etabliert haben im Bereich der Erwerbsarbeit, auch zunehmend selbstbewusster werden. Und diese Arbeitskonflikte, Arbeitskämpfe, vor allem um höhere Löhne in den Weltmarktfabriken, die sind ganz stark weiblich getragen. Also dieses Phänomen ist so unübersehbar, dass es auch notwendig stärker zur Kenntnis genommen wird.
Und wenn wir jetzt vorausblickend auf den 8. März schauen, dann ist da ja angestrebt, dass es nicht wie in den letzten Jahren zum Internationalen Frauenkampftag vielerorts Kundgebungen, Demonstrationen gibt, sondern die wird zwar trotzdem geben, aber das Ganze unter dem Label Frauenstreik. Es gibt Bündnisse, die überlegen, wie auch in den nächsten Jahren tatsächlich ein Streik von weiblichen Beschäftigten und von Frauen auch gerade aus der Sorgearbeit heraus stattfinden kann. Inwiefern ist denn das ein Ausdruck für das, was Sie da als Feminisierung auch von Streiks verstehen wollen?
Beides hängt auf jeden Fall zusammen. Der Frauenstreik, wie er, also glaube ich, vor allem für nächstes Jahr dann vorbereitet wird, ist natürlich jetzt kein klassischer gewerkschaftlicher, also auch tariflicher Arbeitskampf, sondern ist ja viel umfassender gemeint. Im Sinne, ja, einer Infragestellung nicht nur von Lohnarbeitsverhältnissen, sondern auch von geschlechtsspezifischer Arbeit überhaupt, von einem geschlechtshierarchischen Gesellschaftssystem. Also er hat viel umfassendere politische Zielsetzungen. Und was ich schon auch interessant und innovativ finde, ist, es zielt ja auch auf die unbezahlte Arbeit. Also in dem Moment, wo Frauen nicht nur ihre Erwerbstätigkeit einstellen, sondern auch ihre unbezahlten Tätigkeiten im Haushalt und zu Hause, soll es ja auch nochmal deutlich machen, an wie vielen Stellen in der Gesellschaft Frauenarbeit notwendig ist und auch ja also einfach nicht ausreichend geschätzt wird. Ja, also insofern hat dieser Frauenstreik, ist sozusagen ein politischer Streik, wenn man so will, hat viel eine umfassendere Agenda und muss aber, und das ist wichtig, glaube ich, auch in der Vorbereitung einen engen Schulterschluss hinkriegen mit den Gewerkschaften, mit den Frauen in den Gewerkschaften, mit diesen neuen weiblich geprägten Sorgearbeitsstreiks in den Kitas, in den Krankenhäusern, leider noch nicht so sehr in den Altenpflegeheimen. Aber also es wäre wichtig, diese Kämpfe zu verbinden, ja, um da auch wirklich eine Stoßkraft hinzukriegen.
Sie haben jetzt gerade schon einige aktuelle Kämpfe oder Kämpfe der letzten Jahre so zusammengefasst. Gibt es da eigentlich Beispiele, die ja der Ausdruck des aktuellen feministischen Streiks oder aber der Feminisierung von Streiks sind? Wenn man da, wir haben jetzt so ein bisschen vor allem auf die Geschichte geschaut, aber was waren denn so in den letzten Jahren Arbeitskämpfe, wo Sie sagen, da sieht man das sehr gut und das war auch erfolgreich oder aber hat überhaupt etwas öffentlich gemacht?
Also medial wahrscheinlich am bekanntesten und auch in der Gesellschaft am stärksten beachtet waren die sogenannten Kita-Streiks, die ja eigentlich Streiks im Bereich der Sozial- und Erziehungsdienste waren, ja, wo erst 2009 und dann aber 2015 vor allem, also 2015 waren es 4 Wochen Flächenstreik in fast allen Bundesländern, also wo tatsächlich die Erzieherinnen die Kitas zugesperrt haben. Also das hatte schon erhebliches, ja auch Auswirkungen für ganz viele Menschen, ja. Dann in den Krankenhäusern ist aktuell wahrscheinlich am meisten los, wenn man sich die überhaupt auch die Gewerkschaftslandschaft anschaut, also die Bewegung für Entlastung, für eine andere Personalbemessung in den Krankenhäusern, ja, für einen anderen Personalschlüssel, für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Das sind ja alles Themen, die auch die Gesamtgesellschaft betreffen in Form von, wir möchten ja auch alle in den Krankenhäusern gut betreut werden, wenn wir mal krank sind. Also es ist ein Thema, glaube ich, das auch sehr umfassende ja, Fragestellungen für die Gesellschaft anschneidet. Dann zuletzt muss ich echt sagen, war ich auch begeistert ja geradezu von diesem Streik bei Ryanair, der ja auch zu 70% oder so von Frauen getragen wurde. Also wo es eine internationale Streikbewegung gab gegen einen Konzern, der auf eine ganz brutale Art und Weise international seine Beschäftigten auspresst und noch nicht mal mit Gewerkschaften reden will. Also da haben die Frauen tatsächlich auch ja, also einen großen Mut gezeigt und eine hohe Koordinierungsfähigkeit und ihn ja auch letztlich ja erfolgreich geführt, diesen Streik. Das wären jetzt drei Beispiele. Es ließe sich noch ergänzen um den Einzelhandel, um die Reinigungskräfte, also auch die Putzfrauen machen neuerdings mobil, im Lehrerinnenbereich, die Grundschullehrerinnen beispielsweise. Also ich könnte da jetzt schon noch weitermachen mit Beispielen.
Und Sie haben auch die Gewerkschaften angesprochen und nun ist mir aufgefallen, dass es zunehmend Vorträge und Veranstaltungen zur Frage gibt, ob es vielleicht eine Gewerkschaft für Frauen geben sollte oder aber vielmehr eine feministische Gewerkschaftsarbeit und was die auch ausmachen könnte, sollte. Inwiefern gibt es das schon? Wo ist man da bei den Gewerkschaften, wenn es darum geht, zum Beispiel auch unbezahlte Haus- und Sorgearbeit mit als ein Kampffeld aufzunehmen?
Tja, da ist man noch nicht sehr weit, ganz ehrlich. Frauenarbeit in Gewerkschaften ist immer so als Teilgruppenarbeit verstanden worden, was natürlich Unsinn ist. Und ich glaube, sie leidet in den Gewerkschaften darunter, dass die Gewerkschaften natürlich darauf angewiesen sind, einheitliche Interessenlagen auch konstruieren zu müssen. Das heißt, mit einer Unterschiedlichkeit von Interessen zwischen Männern und Frauen zum Beispiel haben sie große Probleme. Und das muss man auch verstehen. Und ich finde das auch strategisch richtig, jetzt nicht den großen Gegensatz zwischen Männer- und Fraueninteressen in Gewerkschaften aufzumachen, ja, sondern eigentlich eher klar zu machen, dass es in beiderseitigen oder im allgemeinen Interesse wäre, auch die unbezahlte Frauenarbeit im Haushalt und in der Familie entweder anders aufzuteilen oder eben ja nicht mehr vor allem zum Nachteil derer zu gestalten, die sie eben erledigen. Also und man muss eben auch verstehen, und da sind die Gewerkschaften noch nicht sehr weit, glaube ich, dass die Verhältnisse in der Lohnarbeit in hohem Maße von den Verhältnissen außerhalb der Lohnarbeit, der sogenannten Reproduktionsarbeit oder eben auch vom Gesamtsystem der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung beeinflusst sind. Das heißt, man wird die Frauen in der Lohnarbeit nicht gleichstellen können mit den Männern, wenn sie außerhalb der Lohnarbeit weiterhin so ungleiche Bedingungen haben. Und das ist so ein Inhalt, den feministische Gewerkschaftsarbeit, finde ich, stärker deutlich machen müsste. Ja, also ich glaube nicht, dass man Gewerkschaften für Frauen gründen sollte. Dazu ist der Gegner, der Interessengegner zu stark, als dass man sich da auch noch spalten sollte, müsste. Aber ja, aber ich glaube schon, dass vielleicht feministische Inhalte noch stärker in den Gewerkschaften zur Kenntnis genommen werden müssten und auch diskutiert werden müssten, um eine wirklich geschlechtsegalitäre Vertretung von LohnarbeiterInneninteressen zu gewährleisten.